Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Unternehmer gehen oft ein hohes Risiko ein. Sie gründen, stellen Mitarbeiter ein, treiben das Wachstum des Unternehmens voran und gehen vielleicht auch hier an der Frankfurter Börse, denn an die Börse, an den Finanzmarkt. Doch bei Investments, bei steuerlichen Fragen, bei neuester Technologie kommen sie oft nicht hinterher. Da kann man aber einiges machen und darüber rede ich jetzt mit Tobias Vetter. Er ist Finanz- und Versicherungsexperte der Vetter Consulting.
Richtig, genau.
Tobias, schön, dich hier zu sehen.
Dankeschön, ja, danke für die Einladung.
Willkommen an der Frankfurter Börse. Ich habe schon gesagt, Unternehmer sorgen im Prinzip dafür, dass die deutsche Wirtschaft das Rückgrat läuft. Ganz wichtig. Umso wichtiger ist es dann aber auch für sich selber als Unternehmer eine Strategie zu haben bei Finanzen, bei Versicherungen. Mhm. Wie sieht es da beim Vermögensaufbau aus?
Die meisten Unternehmer haben ja das Thema, dass sie in ihrem Bereich Experte sind und da absolut vorwärts gehen. Aber dann bei diesen teilweise auch lästigen Themen, die wahrgenommen werden, Finanzen, Versicherung, ist dann häufig so ja, eine schwere Last, die man da mittragen muss. Und dementsprechend haben wir da einfach ein Konzept gefunden, wie wir den Leuten da helfen können, dass sie einfach ein gewisses Verständnis dafür entwickeln und schauen können, wie sie halt bestmöglich in ihrer Situation Geld vermehren können und auch das bereits gewonnene Kapital, das man hat, das Lebenswerk quasi absichern können.
Jetzt wird ganz oft von so einer Holding-Struktur gesprochen. Macht das überhaupt Sinn?
Also es kommt immer darauf an. Ich frage die Kunden immer, hey, was ist dein Ziel? Wohin willst du? Also wir helfen jetzt nicht bei der Holding-Gründung, aber wir helfen dabei, quasi die Kontakte herzustellen für Leute, die das dann am Ende machen. Und da ist immer die Frage, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Und wenn du jetzt zum Beispiel das Ziel hättest, in 5 Jahren dein Leben auf Teneriffa zu verbringen, dann wäre jetzt vielleicht eine Holding nicht unbedingt die Struktur, die ich empfehlen würde. Ja, aber wenn man jetzt langfristig Geld hinter so eine Brandschutzmauer bringen möchte, aus dem operativen Geschäft, dann ist eine Holding-Struktur natürlich schon etwas, was beim Vermögensaufbau helfen kann und auch für zukünftige Investitionen in andere Firmen oder in Assets, wie Immobilien oder Aktien tatsächlich sehr helfen kann.
Unternehmer verdienen oft wahrscheinlich überdurchschnittlich, das heißt, sie zahlen auch viel Steuern.
Richtig, ja.
Ist das ein wichtiges Thema?
Absolut. Also die Steueroptimierung für Investments ist für die Unternehmer der heilige Gral letztendlich. Ne? Man hat ja viel Zeit, viel Energie in seinen Schaffensprozess gesteckt. Man ist operativ jeden Tag am Tun und dann sieht man halt eben, dass man 15% Körperschaftssteuer, 15% Gewerbesteuer auf der GmbH-Ebene zahlen muss, ein persönlicher Einkommensteuersatz. Und da sind natürlich dann schon immer die ein oder anderen Nuggets dabei, dann auch in unserem Beratungsprozess, die dazu führen, dass die Leute eben steueroptimiert Gelder investieren können oder auch mal auf der privaten Seite vielleicht den einen oder anderen Euro mehr haben als davor.
Was kann man denn so alles absetzen, was man vielleicht im ersten Moment nicht so auf dem Schirm hat?
Also viele Leute beispielsweise, die fangen ja an, jetzt mal auf privater Ebene, auch so im privaten Depot so ein bisschen Geld auf die Seite zu legen, so in ETF beispielsweise oder ähnliches, weil es ein relativ einfaches Investment ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die könnte ein Unternehmer, ein GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer, einfach über seine Firma stattfinden lassen. Ja, da gibt es eben 2, 3 Möglichkeiten, das sind Einkommensteuerparagraphen, die dazu führen, dass man dieses Kapital, das man normalerweise durch den Einkommensteuerapparat laufen lassen würde und dann auf die private Ebene bringt, dass man das schon aus der Firma herausnimmt, steueroptimiert und das dann später eben eine Auszahlung auf die private Ebene führt. Dann am Ende.
Wo wir dich hier als Experten haben, wollte ich auch 2 aktuelle Themen gerne mal ansprechen.
Gerne,
zum einen hatten wir gerade die Diskussion rund um Robert Habeck, den Kanzlerkandidaten der Grünen, der vorgeschlagen hat, dass man ja Kapitalerträge auch mit Sozialabgaben belegen könnte. Ist das überhaupt durchführbar? Macht das Sinn?
Also was heißt Sinn? Das ist ja immer die Frage, was ist das Ziel wieder am Ende? Und natürlich, wir haben ein Problem. Also die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung, die haben finanzielle Probleme. Da muss natürlich schon irgendwie jetzt was passieren. Da muss umgedacht werden. Und dementsprechend ist natürlich das jetzt ein Ansatz, um zu schauen, hey, wie kriegen wir die Kassen wieder voll hier an der Stelle? Das ist natürlich aber für die Leute, die auf privater Ebene investieren, ja schon nochmal eine zusätzliche Renditeminderung. Wir haben ja schon mal die Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag, der gezahlt werden muss auf die Kapitalerträge auf privater Ebene. Und dann eben nochmal Beiträge für das Thema Krankenversicherung, Pflegeversicherung, das würde dann schon die Realrendite für die Anleger massiv mindern. Ja? Dementsprechend schauen wir mal, wie gut das angenommen wird. Natürlich gibt es auch jetzt schon Strategien dagegen, also wie man sich davor schützen könnte. Holding wäre zum Beispiel wieder ein Thema, weil eine Holding an sich ist ja jetzt nicht sozialversicherungspflichtig. Es wäre mir jetzt neu, dass es dafür Konzepte gäbe. Ja? Aber auf privater Ebene wird natürlich dann der ETF-Sparplan, der auch für viele Privatanleger natürlich ein Thema ist, weniger attraktiv.
Und für Selbstständige würde das dann wahrscheinlich auch nicht gelten?
Also je nachdem, wenn man natürlich privat krankenversichert ist, ist natürlich die Frage, würde man noch Abgaben an ein soziales System abgeben müssen, wenn man privat krankenversichert ist? Deswegen ist auch die private Krankenversicherung wieder so ein Sicherungsmechanismus, den man wahrscheinlich für diese Abgabe implementieren könnte. Aber ich denke, das wäre dann schon flächendeckend greifbar, also dass dann jeder, egal von seinem Beschäftigungsgrad, dafür belangt werden würde. Ja.
Ist weiter aktuelle Thema. Die Deutschen investieren ja wahnsinnig gerne in ETFs. Du hast Thema auch gerade schon angesprochen. Ja. Jetzt gibt es den Anbieter Amundi, der zwei ETFs, und zwar den MSCI World, praktisch verschmelzen möchte.
Richtig, genau.
Was hat das für Folgen und was bedeutet das in der Praxis?
Also es ist ja so, dass das Land, in dem diese ETFs aufgelegt sind, unterschiedlich ist bei den beiden Anbietern. Jetzt muss der eine auf gut Deutsch eingestampft werden und der wird dann zwangskapitalisiert. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der eingestampft wird, wird das vorhandene Kapital ausgeschöpft an die jeweiligen Sparer. Und die müssen halt jetzt an der Stelle ihre Kapitalertragsteuer drauf zahlen. Klar, mit Freistellungsaufträgen und Ähnlichem, aber die zahlen halt jetzt zu einem Zeitpunkt, der unfreiwillig ist, Kapitalertragssteuer auf dieses Thema. Und das ist natürlich etwas, das im privaten Depot oder auch in der Holding wehtut, wenn man eigentlich eine gewisse Strategie damit verfolgt. Ja. Auf privater Ebene kann man sich davor schützen. Gibt so zum Beispiel Möglichkeit über Nettopolicen, also Versicherungsverträge, die im Kern selbst auch wieder ein Depot haben, da sein Geld drin zu verwahren. Wenn dann so eine Situation stattfindet, dass zum Beispiel so ein ETF eingestampft wird, dann wird das Kapital erstmal an den Versicherer gegeben und der kann das intern umschiften. Und so schützt man sich letztendlich dann in der Anlagezeit, im Anlagehorizont davor, dass man da unfreiwillig kapitalisiert wird.
Also es gibt für viele Dinge immer mal wieder eine Strategie
da. Absolut. Man muss sich halt immer mit der jeweiligen Person auseinandersetzen. Was ist das Ziel? Was will erreicht werden? Und dann zu schauen, hey, was können wir tun, dass ein Problem, das du vielleicht jetzt hast oder jetzt davon gehört hast, in der Zukunft bei dir nicht eintritt, dass du davor geschützt bist und dass du deinen Vermögensaufbau letztendlich so betreiben kannst, wie du es dir auch vorgestellt hast.
Wenn jetzt ein GmbH-Geschäftsführer zu dir kommt, wie gehst du davor? Gibt es eine Analyse und dann baut man eine Strategie auf?
Absolut, ja. Also die Eintragungen, die bei uns stattfinden, ist letztendlich so, dass wir uns erstmal anschauen, hey, was ist der Status quo und wo wollen wir hin? Ja, was ist die Ausrichtung? Und auf Grundlage dessen schauen wir uns dann an, okay, wie viel Geld liegt denn beispielsweise schon auf dem Firmenkonto oder auf privater Ebene? Wo soll das am Ende hin? Was ist das persönliche Ziel? Will man sich vielleicht mit 60 einen Ferrari kaufen oder Ähnliches? Und dann bauen wir letztendlich die Strategien so, dass wir ganz hinten anfangen, also das am weitesten in der Zukunft liegende Ziel als erstes betrachtet wird. Denn jeder, der den Zinseszins versteht, weiß, hey, wenn ich ein Ziel ganz weit in der Ferne habe, muss ich dafür jetzt erstmal weniger aufwenden an Kapitalströmen, weil durch den Zinseszins sich das Ganze natürlich potenziert über die Zeit hinweg. Das heißt also, wir fangen ganz hinten an und arbeiten uns dann sukzessiv nach vorne und bauen auch in dem Prozess dann Sicherungsmechanismen ein, dass die Leute ihr Vermögen tatsächlich sichern können vor Eingriffen durch beispielsweise neue Gesetze oder vielleicht auch mal von einem unternehmerischen Gegner. Ja, man hat ja auch als mal Konkurrenz, die dann schaut, dass man einen da vielleicht ein bisschen weniger Marktanteile zur Verfügung stehen und dass da dann das Vermögen einfach geschützt ist.
Du hast vorhin schon gesagt, viele sind in ihrem Bereich absolute Experten, aber dann vielleicht in solchen Fragen oft, vielleicht hat man dann nicht die Zeit. Und wie kann man dann so Dinge optimieren und nutzt man da vielleicht heutzutage auch modernste Technik?
Also optimieren, es fängt häufig an, dass die Leute erstmal bei ihrem Gehalt anfangen wollen zu optimieren, weil das natürlich jetzt der größte Steuerblock ist, den man sofort spürt, jeden Monat. Und da haben wir auch mittlerweile Konzepte mit befreundeten Partnerkanzleien oder Steuerberatern, bei denen wir dann Geschäftsführerverträge implementieren, die natürlich dann steuerlich optimiert sind auf beispielsweise die Gehaltszahlung. Ja, da haben wir dann die Möglichkeiten, dass die Leute einfach mehr Kapital zur Verfügung haben, schon mal aus dem laufenden Fluss. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine der einfachen Strategien, die man da umsetzen kann. Da ist es noch keine großartige Technologie notwendig. Wir sind aber gerade dabei, mit einem Bekannten zusammen eine KI zu entwickeln, die auch den Versicherungsschutz letztendlich analysiert, um da dann mittel- bis langfristig weniger viel Zeit und Gedanken investieren zu müssen, um den richtigen Versicherungsschutz für das Unternehmen oder auf der privaten Ebene vorweisen zu können.
Glaubst du, dass mit dem richtigen Know-how und mit solchen modernen Dingen wie KI sich da viel bewegen wird?
Absolut. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der Zukunft auf Grundlage der Technologien viel Veränderungen in der Arbeitswelt wahrnehmen werden, aber generell auch in den einzelnen Strukturen für die einzelne Person letztendlich. Also wir werden da schon große Veränderungen sehen und es wird sehr spannend werden. Und da eben ein First Mover dabei zu sein und sich am Anfang schon mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, kann mittel- bis langfristig natürlich immensen finanziellen Erfolg bedeuten.
Sagt der Finanz- und Versicherungsexperte Tobias Vetter von Vetter Consulting. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Dankeschön.
Danke dir und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.